So, ganz herzlichen Dank an das Lobpreisteam und wir werden gleich noch mit euch weiter singen und weiter beten. Vielen Dank an euch, dass ihr mich eingeladen habt, heute Abend zu reden über das Thema Unverschämt. Ich weiß nicht, wann du das zum letzten Mal gehört hast. Unverschämt. Versuch mal, dich an einen Moment in deinem Leben zu erinnern, wo dir das jemand gesagt hat. Vielleicht der Moment, an dem deine Eltern dich ausgeschimpft haben, weil du unartig warst. Oder der Moment, wo du dich in der Fußgängerzone schlecht benommen hast und alle sich zu dir umgedreht haben und mit dem Kopf geschüttelt haben. Oder vielleicht der Moment, wo du in deinem Seminar oder in deinem Kurs irgendwas Falsches gesagt hast und alle anderen dich deswegen gedisst haben. Unverschämt. Schämst du dich nicht? Oder du solltest dich was schämen? Bei uns in der Familie sagte man immer, pfui, schäm dich. So. Also, welche Situation fällt dir ein? Und jetzt kommt die spannende Frage. Wenn du heute an diese Situation zurückdenkst, was würdest du sagen? Haben deine Eltern damals Recht gehabt? Oder Unrecht? Haben die Leute in der Fußgängerzone zu Recht mit dem Finger auf dich gezeigt? Oder zu Unrecht? War das, was du da im Seminar oder im Unterricht gesagt hast, wirklich falsch und peinlich? Oder würdest du es vielleicht heute genauso wieder sagen? Es gibt ja Momente, wo wir etwas Richtiges sagen und die anderen finden das unverschämt. Die anderen beschimpfen uns dafür oder ächten uns dafür. Und dann gibt es auch Momente, wo wir etwas Falsches sagen oder tun. Und andere sagen uns das und weisen uns zu Recht darauf hin. Das war ganz schön unverschämt. Also, wie war das bei dir? Schämst du dich heute auch noch, wenn du zurückblickst, für das, was andere damals unverschämt fanden? Oder fandest du es damals schon ungerecht und findest es heute auch noch ungerecht, dass du so von den anderen beschämt worden bist und geächtet worden bist? Und wenn du so drüber nachdenkst, dann merkst du, dass es hier zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, auf diese Sache zu schauen, zwei verschiedene Perspektiven, wie wir etwas als gut oder als schlecht bewerten. Da gibt es einmal den Gegensatz zwischen richtig und falsch, zwischen gerecht und ungerecht. Also ein Blick auf das, was du gesagt oder getan hast. Da geht es darum, das, was du gesagt oder getan hast, an irgendwelchen objektiven Kriterien oder Maßstäben zu messen. Ist das richtig oder ist es falsch? Ist es gerecht oder ist es ungerecht? Das ist die eine Perspektive. Und dann gibt es auch die andere Perspektive. Und das ist der Gegensatz zwischen Ächtung und Anerkennung, zwischen Beschimpfen und Akzeptieren. Also die Frage, ob das, was du da sagst oder tust, wie das von anderen bewertet wird. Ob es den anderen, den Applaus der anderen bekommt oder die Ablehnung der anderen. Von der Gruppe, von deiner Familie, von deinem Seminar oder deinem Kurs. Wann ist da etwas unverschämt oder unakzeptabel? Dafür gibt es bei dieser zweiten Perspektive keine festen Maßstäbe oder unabhängigen Kriterien, anhand derer wir das entscheiden können. Sondern es entscheiden die anderen. Es entscheidet die Mehrheit oder vielleicht eine Minderheit, die laut ist. Kulturforscher haben sich schon vor etwa 100 Jahren mit diesen beiden unterschiedlichen Perspektiven beschäftigt, wie man gut oder böse voneinander unterscheidet. Und sie haben gesagt, es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten von Kulturen. In manchen Kulturen wird das Verhalten anhand von festgelegten objektiven Regeln oder Maßstäben oder Gesetzen beurteilt, an denen dann gemessen wird, ob das, was ich tue, richtig oder falsch ist. Erlaubt oder unerlaubt. Und wenn ich etwas Erlaubtes tue, wenn ich etwas Unerlaubtes tue, dann werde ich bestraft. Wenn ich etwas Erlaubtes tue, dann darf ich nicht bestraft werden. Diese Kulturen hat man damals die Schuld- und Strafekulturen genannt. Schuldig bist du dann, wenn du etwas Verbotenes tust. Und dann gibt es dafür eine entsprechende Strafe, wenn du falsch parkst, ein Knöllchen, wenn du ein größeres Verbrechen begehst, Gefängnis oder was auch immer. Unschuldig bist du, wenn du nichts Verbotenes getan hast. Und dann solltest du auch nicht bestraft werden. Also, das ist die eine Art von Kultur. Schuld, Unschuld und Strafe. Und dann gibt es, so sagte man damals, eine andere Art oder andere Arten von Kulturen, die nach dem Prinzip von Schande und Ehre funktionieren. Im Deutschen übersetzt man manchmal Scham und Ehre, aber eigentlich ist es Shame and Honor, also Schande und Ehre. Also über richtig und falsch entscheiden dann nicht objektive Maßstäbe, sondern das Urteil der Gemeinschaft, das Urteil der anderen. Also wenn die anderen dir applaudieren und dich anerkennen, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn die anderen dich ächten oder beschämen oder dissen, dann hast du was falsch gemacht. Fehlverhalten wird hier also nicht mit Strafe sanktioniert, sondern durch Abgrenzung, Ausgrenzung oder Ächtung von Personen, die sich unverschämt verhalten haben. Man erntet für sein Verhalten entweder Ehre oder Schande, je nachdem. Heute ist die Kulturforschung ein bisschen weiter und man sieht diese Unterscheidung heute sehr, sehr kritisch. Denn keine Kultur der Welt lässt sich in einer dieser beiden Schubladen irgendwie einsortieren. Da haben die frühen Kulturforscher ein bisschen zu Unrecht die Schubladen aufgemacht. Es ist vielmehr so, ob wir uns an diesen Maßstäben von Recht und Unrecht orientieren, Schuld und Unschuld, oder ob wir uns an den Maßstäben von Ehre und Schande, von öffentlicher Anerkennung oder öffentlicher Beschämung orientieren wollen, das ist unsere Entscheidung. Das ist eine Frage, wie wir geprägt sind. Deshalb lass uns noch mal einen Moment zurückgehen in diese Situation, an die du dich am Anfang erinnert hast, wo jemand gesagt hat, du bist unverschämt, das ist unverschämt. Wenn du das von heute aus bewertest, was ist da dein Maßstab? Ist dein Maßstab, ob du dich damals richtig oder falsch verhalten hast? Oder ist dein Maßstab, ob die anderen dich damals gelobt oder beschimpft haben? An welchem Maßstab orientierst du dich? Gibt es vielleicht von Gott her Maßstäbe für das, was richtig ist und was falsch ist? Oder gibt es irgendwie nur die Meinung der anderen, die mir entweder applaudieren oder mich ächten? Das ist eine zentrale Fragestellung für alle unsere Lebensentscheidungen, für unseren Alltag, für das, was du heute Abend tust, wenn du nach Hause gehst. Oder morgen früh, wenn du an die Arbeit gehst oder an die Uni oder in die Schule oder zu Hause bist. Und es ist auch zentral für diese Frage, wie wir heute unseren christlichen Glauben leben. In einer Zeit, die immer weniger mit dem Glauben anfangen kann. Vor 100 Jahren war es so, da wurdest du geehrt, wenn du ein gläubiger Mensch bist. Und du wurdest geächtet, wenn du ein ungläubiger Mensch bist. Heute ist es oft andersrum. Da wirst du gedisst, wenn du allzu gläubig bist und gelobt, wenn du dem Glauben kritisch gegenüberstehst. Was machen wir jetzt damit? Als Christen sitzen hier in der Kirche. Folgen wir dieser Kultur des Achtens und Ächtens? Oder fragen wir weiterhin danach, was richtig und was falsch ist? Was wahr und was unwahr ist? Egal, was die anderen dazu sagen. Um diese Frage geht es in dem Bibeltext. Alex hat am Anfang schon kurz erzählt, worum es geht. Apostelgeschichte Kapitel 4. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf. Wenn ihr zu Hause seid, ihr seid ja am Bildschirm, da könnt ihr auf bibelserver.de jetzt diesen Bibeltext nachschlagen und mitlesen. Ich lese mal die ersten 4 Verse. Petrus und Johannes. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer. die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung der Toten, die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ich habe 4 kurze Punkte. Der erste Punkt heißt, wenn andere sagen, schäm dich. Wenn andere sagen, schäm dich. Was passiert hier in diesem Text? Petrus und Johannes predigen von Jesus. Wenn du genauer wissen willst, was sie da gepredigt haben, dann musst du das Kapitel davor lesen, Kapitel 3. Wir haben heute Abend nicht so viel Zeit, das alles zu lesen, die Einzelheiten. Aber so viel kann man sagen, wie bei jeder guten Predigt, gibt es dabei manches, was man sehr gerne hört, was runtergeht wie Öl, und manches, was man ungerne hört, was unbequem ist. Jede gute Predigt ist ein bisschen ermutigend und ein bisschen unbequem. Nehmen wir als Beispiel nur mal den allerletzten Satz aus dieser Predigt aus Kapitel 3. Der heißt, Gott hat seinen Knecht Jesus von den Toten auferweckt und hat ihn gesandt, um euch zu segnen, damit sich ein jeder abwende von seinen bösen Taten. Wie gesagt, ermutigend und unbequem. Gott hat Jesus gesandt, um uns zu segnen. Das hören wir immer gerne. Damit kriegen wir schnell den Applaus von allen, egal ob sie glauben oder nicht. Dann, Gott hat Jesus gesandt, damit sich ein jeder abwende von seinen bösen Taten. How dare you? Wie könnt ihr sowas sagen? Unverschämt. Aber das passiert, wenn man von Jesus redet. Man bekommt Applaus oder man wird geächtet oder beides zusammen. Je nachdem. Bei Petrus und Johannes ist es jedenfalls so, dass beide Reaktionen vorkommen. Es wird beschrieben, dass die Priester und die Sadduzäer und die Tempelwache verdrossen sind über das, was sie da hören. Sie legten Hand an und setzten sie gefangen. Schämt euch. Schande über euch. Gehen Sie direkt ins Gefängnis, ziehen Sie keine 2000 Taler ein. Aber dann gibt es auch die, die, wie es heißt, gläubig werden. Und das sind immerhin ein paar tausend. Was davon zählt also jetzt? Der Applaus der vielen oder die Ächtung durch die Mächtigen? Spannend ist, dass in diesen ganzen 4 ersten Versen überhaupt nichts darüber gesagt wird, was Petrus und Johannes überhaupt falsch gemacht haben oder was ihnen vorgeworfen wird. Was war denn so schlimm oder verboten daran, an dem, was sie gepredigt haben? Das spielt offensichtlich gar keine Rolle. Wichtig ist, dass es die Machthaber verdross. Die urteilen also nicht nach richtig oder falsch, sondern nach Ehre und Schande. Wir lassen uns doch nicht sagen, dass wir umkehren sollen von unseren bösen Taten. Was stellt ihr euch vor? Was bildet ihr euch ein? Das ist unverschämt. Das gehört sich nicht. Ist dir das auch schon mal passiert, wenn du von Jesus geredet hast, dass Leute beleidigt sind oder verdrossen? Einfach, weil sie etwas anderes glauben als du. Ich vermute mal, dass die wenigsten von euch jemals ins Gefängnis geworfen sind, weil ihr irgendwas gesagt habt, was andere verdrossen hat. Aber es gibt ja heute andere Wege der Beschämung und der Ächtung. Und vielleicht hast du die schon mal erlebt. Wohlgemerkt, wir reden hier nicht davon, dass du dafür gedisst wirst, nein, wir reden hier davon, dass du dafür gedisst wirst, weil du von Jesus redest. Und zwar respektvoll und wahrheitsgemäß, so wie Petrus und Johannes das auch gemacht haben. Es gibt ja auch die anderen Fälle, wo Christen als unverschämt und dreist empfunden werden, einfach weil sie sich respektlos und lieblos verhalten. Wenn man ein bisschen auf Facebook unterwegs ist oder in anderen sozialen Medien, dann kann man das dauernd beobachten. Und das Tragische ist, dass es oft die besonders frommen Christen sind, die sehr viel Bibel zitieren, die besonders gehässig sind in ihrer Ausdrucksweise online. Und wenn sie dann zurechtgewiesen werden oder tatsächlich auf Facebook blockiert werden, dann schreien sie laut und rufen von Christenverfolgung. Ich werde für meinen Glauben gedisst. Meinungsdiktatur. Aber das ist nicht, wovon unser Text redet. Petrus und Paulus werden nicht dafür eingesperrt, dass sie Menschen beschimpft haben oder dass sie Menschen angegriffen haben oder dafür, dass sie lieblos waren, sondern dafür, wie es hier heißt, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Also bitte das merken, wenn du für Gehässigkeit oder Lieblosigkeit angegriffen wirst, dann ist das keine Christenverfolgung, auch kein Leiden im Namen von Jesus. Aber wenn du dafür geächtet wirst, dass du von deinem Glauben redest und davon, dass Jesus gekommen ist, damit wir umkehren sollen von unseren bösen Taten, dann lass dich ermutigen. Petrus und Johannes ging es damals schon genauso. Und nach ihnen vielen anderen Christen, die mit ihrem Glauben angeeckt sind, die für ihren Glauben von anderen beschämt wurden und geächtet wurden. Und deshalb lohnt es sich, auf diesen Text zu schauen und zu gucken, wie sie damit umgehen. Wenn andere mit dem Finger zeigen und sagen, schäm dich. Ich lese weiter im Text. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der Hohepriester waren. Und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr dies getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mensch hier gesund vor euch. Für alle, die am Anfang vom Gottesdienst nicht da waren, Alex hat das eben schon erzählt, die hatten einen Menschen geheilt im Namen Jesu. Das war ihr Verbrechen. Jetzt redet er also im Namen Jesu von Nazareth. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Mein zweiter Punkt heute Abend, wenn du sagst, ich schäme mich nicht. Petrus und Paulus werden also zur Rede gestellt und wieder ist nicht davon die Rede, was sie eigentlich falsch gemacht haben. Die Frage nach falsch und richtig, nach Recht oder Unrecht wird verdrängt. Stattdessen wird danach gefragt, in welchem Namen tut ihr das? Dürft ihr das? Wer gibt euch dazu denn die Position? Ehre und Schande sind wichtiger als Recht oder Unrecht. Also nicht ist das wahr, was ihr sagt, sondern woher nehmt ihr das Recht? Und die Antwort von Petrus ist wie der Titel unserer Predigt, unverschämt, ohne Scham, ohne sich zu schämen. Petrus weist diese Beschämung von sich, die andere über ihn ausgießen. Und er sagt, was ist denn so schlimm daran, dass Gott einem Menschen eine Wohltat tut? Seit wann ist denn Heilung ein Verbrechen, für das man sich schämen muss? Und dann gibt er Auskunft über den Namen dessen, von dem sie sprechen, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Und er fügt hinzu, in keinem anderen ist das Heil auch, ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Petrus schämt sich nicht und er lässt sich auch nicht beschämen, sondern er redet von dem, was er bei Jesus gesehen, gehört und gelernt hat. Auch dann, wenn es anstößig ist, auch dann, wenn es unverschämt klingt. Für Petrus ist die Frage nach richtig oder falsch wichtiger als die Frage nach Ehre oder Schande oder die Frage nach Applaus oder Ächtung. Nimm Petrus als eine Ermutigung, dich nicht zu schämen für deinen Glauben und dich nicht einschüchtern zu lassen. Auf dem Weg hier zur Kirche habe ich in meinem Instagram noch einen Post gelesen, gerade eben von Andreas Boppard, Boppi aus der Schweiz. Manche kennen ihn. Und sein neuester Post ist ein Zitat von sich selbst. Ja, muss man auch erstmal so unverschämt sein. Gut, also, er zitiert sich selbst, aber ein gutes Zitat. Wer für den Applaus von Menschen lebt, wird an ihrer Kritik ersticken. Wer für den Applaus von Menschen lebt, wird an ihrer Kritik ersticken. Wohlgemerkt, unverschämt sein bedeutet nicht lieblos oder beleidigend oder übergriffig zu sein. Aber es bedeutet, sich nicht für das zu schämen, woran du glaubst. Wie geht's jetzt weiter? Die nächsten Verse. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich. Denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus unterwegs gewesen waren. Sie sahen aber auch den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da ließen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander. Und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht ableugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, damit sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesus. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen, um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Mein dritter Punkt, wenn andere dich zum Schweigen auffordern. Sie fanden nichts, was Strafe verdient hätte. Nach den Gesetzen von Recht und Unrecht gab es keinen Grund, die beiden zu bestrafen. Aber nach den Gesetzen von Schande und Ehre konnten sie es trotzdem nicht dulden, die beiden einfach so gehen zu lassen. Sie sagten sich, wir können es ja nicht leugnen, aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Da, wo man dir deinen Glauben nicht als ein Vergehen vorwerfen kann, da kann man immer noch versuchen, dich zum Schweigen oder zumindest zum Stillhalten aufzufordern, damit sich das, was du so sagst und glaubst, wenigstens nicht weiter verbreitet. Aber auch hier widersprechen Petrus und Johannes. Sie sagen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Für Petrus und Johannes zählt nicht die Frage, was akzeptabel oder unakzeptabel ist, was Applaus bringt oder was Ablehnung bringt. Für sie zählt die Frage, was recht ist vor Gott. Recht und Unrecht sind für sie wichtiger als Ehre und Schande. Und was Recht und Unrecht ist, das bestimmen nicht wir selbst, sondern diese Maßstäbe suchen wir bei Gott. Und deswegen steht am Ende die Einladung von Petrus und Johannes, urteilt selbst. Urteilt selbst. Selber denken ist angesagt. Und selber denken ist wichtig. Aber entscheidend ist beim Selberdenken ist ja die Frage, woran ich mich denn orientiere beim Selberdenken. An dem, was mir bei Menschen Anerkennung bringt oder Ablehnung? Oder an dem, was vor Gott recht ist? Lass dich nicht davon abhalten, selbst zu urteilen. Lass dich nicht von anderen beschämen oder ächten für das, was du glaubst. Sei unverschämt Jesus orientiert wie Johannes und Petrus. Ich würde gerne meine Predigt mit einem Gebet abschließen. Das ist auch der vierte Punkt und die Lobpreisband kommt schon mal nach vorne. Danach werden wir direkt übergehen in den gemeinsamen Lobpreis. Das Gebet finden wir in demselben Kapitel, ein paar Verse weiter. Petrus und Johannes kommen zurück nach Hause zu der Gemeinde. Sie erzählen, was passiert ist und dann betet die Gemeinde zusammen. Und ich lade euch ein, dass wir dieses Gebet miteinander sprechen. Es ist ein Gebet, um den Freimut zu reden. Ein Gebet um die Kraft Gottes. Ein Gebet um Heilung und Befreiung und Wunder in unserer Stadt im Namen Jesu. Und ich lade euch ein, etwas ein bisschen Ungewöhnliches zu tun, aber vielleicht habt ihr Lust, es mitzumachen. Es ist ganz freiwillig, fühlt euch nicht gezwungen. Aber wenn du magst, dann lade ich dich ein, dass du dich an deinem Platz hinkniest für dieses Gebet. Ich werde das hier vorne machen. Wenn du Lust hast, mach das auch. Es ist einfach eine Geste des Gebets. Wenn ihr eure Knie das nicht mitmachen, dürft ihr gerne sitzen bleiben. Und jetzt beten wir zusammen das Gebet aus Apostelgeschichte 4. Wir machen das so, ich werde immer einen Satz vorbeten und ihr könnt ihn dann nachsprechen. Das sind kurze Sätze, ihr braucht den Text nicht, ich spreche ihn vor. Herr, du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, du hast Himmel und Erde gemacht. Und das Meer und alles, was darin ist. Und das Meer und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund unseres Vaters David. Du hast durch den Mund unseres Vaters David. Durch den Heiligen Geist gesagt. Durch den Heiligen Geist gesagt. Warum toben die Völker? Warum toben die Völker? Und warum nehmen die Völker sich vor, was vergeblich ist? Warum nehmen die Völker sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen. Die Könige der Erde treten zusammen. Und die Fürsten versammeln sich. Die Fürsten versammeln sich. Wider den Herrn und seinen Messias. Wider den Herrn und seinen Messias. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt. Gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus. Mit allen Völkern und den Stämmen Israels. Mit allen Völkern und den Stämmen Israels. Zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben. Zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen. Und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung. Strecke deine Hand aus zur Heilung. Und lass Zeichen und Wunder geschehen. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Amen. Im nächsten Vers heißt es, als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Beides wünsche ich uns, dass diese Stätte erbebt, dass wir den Heiligen Geist erleben und dass wir mit Freimut reden. Wir haben dafür gebetet und ich glaube, dass Gott dieses Gebet erhört. Amen.